Herzlich willkommen zum Podcast Ihrer Zahnmedizin Up to Date. Heute mit dem Beitrag Zahnmedizinische Aspekte bei Organtransplantation im Kindesalter von Nelly Schulz-Weidner und Ayla Üsküdar. Einleitung.
Organtransplantationen sind in der gegenwärtigen Zeit zu einem etablierten Routineverfahren geworden. Der Erfolg einer Transplantation von Herz, Leber, Lunge, Niere oder Pankreas hängt dabei davon ab, inwieweit Komplikationen abgewendet werden können.
Merke: Um eine Abstoßung des Transplantats zu verhindern, muss die spezifische zelluläre Immunantwort des Patienten unterdrückt werden.
In Abhängigkeit von der Art des transplantierten Organs sowie des Patientenalters kommen verschiedene Kombinationen immunsuppressiv wirksamer Medikamente zur Unterbindung von Abstoßungsreaktionen zur Anwendung. Dadurch wird jedoch gleichzeitig die Kompetenz des Organismus zur Abwehr pathogener Erreger eingeschränkt. Dies beinhaltet als therapeutische Konsequenz das Problem einer möglichen bakteriellen Infektion. Organempfänger haben theoretisch ein erhöhtes Risiko daran zu erkranken, indem sie über einen betroffenen Zahn in der Mundhöhle durch hämatogene Streuung infiziert werden. Andererseits stellen die häufig einhergehenden medikamenteninduzierten Gingiva-Hyperplasien, kurz MGH, nicht nur für den Zahnarzt eine ernstzunehmende Erkrankung dar. Grundsätzlich ergeben sich dabei jedoch nicht nur post-, sondern auch präoperative Problemstellungen für die Zahnheilkunde.
Präoperative Betreuung in der zahnärztlichen Praxis.
Swirsky und Saravia empfehlen für Patienten vor Organtransplantationen die Eliminierung aller Infektionsherde, sodass die vollständige, abgeschlossene Sanierung hier eine Bedingung für die geplante Transplantation darstellt. Dies bedeutet, dass behandlungsbedürftige Befunde umfassend saniert werden sollten. Nach Günay und Mitarbeitern gliedert sich die orale Sanierung vor der Organtransplantation in 4 Teilschritte. Prophylaktischer Teil, chirurgische Therapie, konservierende Therapie, prothetische Therapie. Der professionell unterstützten Optimierung der Mundhygiene kommt hierbei der entscheidende Aspekt der zahnärztlichen Betreuung des Patienten vor einer Organtransplantation zu. Eine antibiotische Abschirmung von kardiovaskulär erkrankten Patienten mit umfassender Zahnzerstörung wie bei frühkindlicher Karies Typ 2 und 3 sollte im Einzelfall und nach Rücksprache mit dem behandelnden Kardiologen abgeklärt werden. Darüber hinaus stellt sich hier auch anamnestisch die Frage auf eine mögliche Therapie mit Antikoagulantien, was wiederum die Kooperation mit den internistischen Kollegen unterstreicht, um unter Berücksichtigung der Grunderkrankung alle zahnärztlichen Maßnahmen komplikationslos durchführen zu können.
Zahnärztliche Betreuung organtransplantierter Patienten. Problematische Begleitbefunde.
Erfahrungsgemäß liegt abhängig vom dentalen Alter ein spezifisches zahnmedizinisches Problem vor.
Kariöse Erkrankungen im Milchgebiss.
Nach Beobachtungen der Autoren haben vor allem Kinder mit geschwächtem Immunsystem vermehrt Karieserfahrung. Möglicherweise beruht dies auf einer Verschiebung der Priorität auf die schwerwiegende Allgemeinerkrankung, sodass Bereiche wie beispielsweise die orale Mundhygiene und Ernährungskontrolle vernachlässigt werden. Dabei stellt sich nach Erfahrung der Autoren vor allem bei transplantationspflichtigen oder bereits transplantierten Kindern bis zum 5. Lebensjahr häufig die sogenannte Early Childhood Caries, die frühkindliche Karies, dar. Darüber hinaus zeigen sich, ausgehend von den kariös zerstörten Zähnen, nicht selten problematische Befunde wie Fistelbildungen als Ausdruck chronischer Parodontiden. Hier sollte schnell interveniert werden, um Bakteriämien zu vermeiden, die oftmals aufgrund mangelnder Kooperation der kleinen Patienten in einer Behandlung in Intubationsnarkose bzw. Analgosidierung enden.
Folgen von Störeinflüssen während der Zahnentwicklung und Manifestation im Wechselgebiss. Merke: Im Wechselgebiss liegt das Hauptaugenmerk bei den organtransplantierten jungen Patienten auf Durchbruchs- und Strukturstörungen sowie Nichtanlagen.
Je nach Art der Grunderkrankung und in Abhängigkeit des Zeitpunkts der Organtransplantation können zahnmedizinisch relevante Störeinflüsse auf die sensible Phase der Zahnentwicklung mit möglichen Spätfolgen wirken. Ob und welche Zähne bzw. Zahngruppen von einer möglichen Störung betroffen sind, hängt vom Zeitpunkt des Störeinflusses auf die Differenzierung der Zahnknospen und der Mineralisationsphase der Zähne ab. Das Ausmaß der Störung kann dabei neben Formanomalien auch Strukturstörungen bis hin zu Nichtanlagen beinhalten. Vor allem bei jungen Patienten, die bereits eine lange Krankengeschichte haben, lautet die Diagnose häufig molaren inzisiven Hypomineralisation, kurz MIH. Eine MIH beschreibt per Definitionem das klinische Vorkommen von Hypomineralisationen mit einer systemischen Ursache, die einen oder mehrere erste bleibende Molaren teilweise in Kombination mit bleibenden Inzisiven betrifft. So hatte eine 12-jährige Patientin multiple Nichtanlagen aller Prämolaren im Ober- und Unterkiefer. Zudem war das Wurzelwachstum der oberen Eckzähne stark verkürzt, beziehungsweise es war keine Wurzel vorhanden. Dies spricht für eine endogene Ursache im Sinne von Störungseinflüssen während der Knospenanlage. Es ist davon auszugehen, dass die schwere Herzerkrankung der Patientin, die bereits vor dem ersten Geburtstag eine Herztransplantation notwendig machte, zur Folge hatte, dass die im ersten Lebensjahr zu erwartende Differenzierung der Zahnknospen der ersten und zweiten Prämolaren ausgeblieben ist.
Folgen der Immunsuppression. Merke: Durch die orale Manifestation der möglichen Nebenwirkungen der Immunsuppression fungiert der Zahnarzt für die betroffenen Patienten als einer der ersten Ansprechpartner.
Neben Pilz- und Herpesinfektionen, die häufig bei immunkompromittierten Patienten im Bereich der Gingiva, der Zunge und den Lippen auftreten, stellt sich durch die Medikation zur Verhinderung einer Abstoßung des Transplantats eine Gingiva-Hyperplasie dar. Die Angaben der Prävalenz der gingivalen Hyperplasie bei Patienten mit einer langfristigen Cyclosporin-A-Therapie schwanken in der Literatur zwischen 30% und 80%. Der Pathomechanismus, der zur Entstehung der MGH führt, ist bis dato noch nicht abschließend geklärt. Als Ursache wird in Studien ein multifaktorieller Pathomechanismus angesehen: Plaque-induzierte Entzündung, Aktivierung von Wachstumsfaktoren, verschiedene Fibroblastenpopulationen, Pharmakokinetik, genetische Prädisposition. Alter, Geschlecht und Dosis scheinen laut aktueller Studien ebenfalls eine Rolle für die Entwicklung einer MGH zu spielen. Im Tierversuch konnte gezeigt werden, dass männliche und jüngere Individuen häufiger betroffen sind. Das Erscheinungsbild der Gingiva-Hyperplasien reicht dabei von milden Vergrößerungen einzelner Papillen bis hin zu segmentierten oder vollständigen Gingiva-Wucherungen in einem oder beiden Kiefern. Der von Wetzel und Siahi Benlabi entwickelte Gingiva-Hyperplasie-Index stellt das Ausmaß der Kronenbedeckung vom Zahnhals in Richtung Kauffläche, Schneidekante, sowohl vestibulär als auch oral dar. Hier gilt der höchste Punkt des hyperplastischen Gewebes als maßgeblich. Da alle bis zur Kauebene reichenden Zähne bewertet werden, braucht nicht zwischen Milch und bleibenden Zähnen unterschieden werden. Die Skala reicht vom Grad 0, keine Hyperplasie, bis zum Grad 4, bei dem das hyperplastische Gewebe die volle Kronenhöhe eines bis zur Okklusionsebene reichenden Zahnes erreicht hat.
Zahnärztliche Problematik der Immunsuppression und mögliche Therapie.
Nicht nur das unästhetische Erscheinungsbild, sondern auch die bei extremen Formen auftretenden Probleme erfordern die besondere Aufmerksamkeit der behandelnden Ärzte, wie zum Beispiel Sprachbeeinträchtigungen, Störungen der Mastikation, Zahnverschiebungen bis hin zum Zahnverlust oder die Bildung von Schleimhautfalten, in denen sich oralpathogene Bakterien sammeln können. Daneben zeigen sich weitere problematische Begleitbefunde: Schleimhautkapuzen im Frontzahnbereich, erhöhte Gingiva-Blutungen, Kau- und Abbeißprobleme bei der Nahrungsaufnahme. Zudem stellt sich das Problem eines Durchbruchhindernisses durch die derbe hyperplastische Gingiva, sodass Zähne nicht vollständig oder gar nicht durchbrechen können. Des Weiteren stellen sich bei den Kindern Blutungen und Schmerzen beim Zähneputzen ein, was sie dazu veranlasst, die orale Mundhygiene nur unzureichend durchzuführen. Hieraus resultieren dann die Verschlechterung der Mundgesundheit und eine zusätzlich plaque-induzierte Gingivitis, die die bereits bestehende medikamentös induzierte Gingiva-Hyperplasie verstärkt. Dadurch können sich zusätzliche Schleimhautfalten bilden, die als Retentionsnischen sowohl für oralpathogene Bakterien als auch für die Plaquebildung dienen. Letzteres führt nicht nur zur Überlagerung des Zahnschmelzes mit Plaque, sondern stellt darüber hinaus ein erhöhtes Kariesrisiko aufgrund der Besiedelung der Mundhöhle mit potenziell kariogenen Keimen wie zum Beispiel Streptococcus mutans und Lactobacillus dar. Insofern stellt für den Zahnarzt die Vermeidung aller begünstigenden oralen Faktoren hier vor allem die Plaque-assoziierte Gingiva-Hyperplasie, die aufgrund einer schlechten Mundhygiene entsteht und zusätzlich zu einer schmerzhaften Gingivitis führen kann, die höchste Priorität dar. Zudem sollte das erhöhte Vorkommen potenzieller Karieskeime insbesondere bei immunsupprimierten Kindern vermieden werden.
Kave. Sowohl die Kariesprävention als auch die Verhinderung der Candida-Besiedelung jedweder Art im menschlichen Organismus stellen eine besondere Herausforderung dar. Dies gilt speziell für herztransplantierte Kinder, da in Fällen von positiver Candida-Antigenkonzentration im Serum die Bildung der Antikörper unterbleibt und aufgrund der Immunsuppression die Gefahr besteht, dass die Diagnose einer invasiven Candidose erst zu spät gestellt oder nicht ausgeschlossen werden kann.
Soma Carrera und Mitarbeiter zeigten, dass eine suffiziente Mundhygiene der Plaque-induzierten bzw. medikamenteninduzierten Gingiva-Hyperplasie bei organtransplantierten Patienten signifikant entgegenwirken kann. Weiterhin konnte gezeigt werden, dass ein signifikanter Zusammenhang besteht zwischen dem Vorhandensein von Plaque und dem Auftreten einer MGH. Eine suffiziente Mundhygiene sollte bereits vor Therapiebeginn etabliert sein, da sich so das MGH-Risiko signifikant verringern lässt. Zudem lässt sich bei kurz- oder mittelfristigen Therapien mit MGH-auslösenden Medikamenten durch eine suffiziente Mundhygiene das Risiko der Entstehung einer Gingiva-Hyperplasie verringern bzw. deren Progredienz verlangsamen.
Mögliche Therapiealternativen zu Cyclosporin A.
Mit der Einführung von Tacrolimus hat man heute die Möglichkeit, bei Unverträglichkeit oder nicht ausreichender Wirkung von Cyclosporin auf ein anderes Basisimmunsuppressivum umzustellen. Tacrolimus ist ein Präparat, das ähnlich wie Cyclosporin die Aktivierung der T-Lymphozyten hemmt und somit verlässlich eine Abstoßung verhindern kann. Ein weiteres Medikament, das bereits zugelassen ist und das zu einer anderen Wirkstoffklasse gehört und auf einen anderen Weg die Immunabwehr unterdrückt, ist der Antimetabolit Mycophenolat Mofetil. Diese Substanz hat sich bislang in der Kombination, vor allem mit Cyclosporin, zur Verhütung von Abstoßungsreaktionen nach Nierentransplantation bewährt.
Merke. Generell kann man sagen, dass die Verträglichkeit von Tacrolimus und Cyclosporin in etwa vergleichbar ist. Unter Tacrolimus treten jedoch Zahnfleischwucherungen und vermehrter Haarwuchs seltener auf als unter Cyclosporin. Es hat auch den Anschein, dass die Substanz eine etwas bessere Nierenverträglichkeit hat und den Blutdruck weniger beeinflusst. Es gibt inzwischen zahlreiche Beobachtungen, die zeigen, dass Gingiva-Hyperplasie und Hypertrichose, die sich unter Cyclosporin-Therapie entwickelt haben, bei Umstellung der Basisimmunsuppression auf Tacrolimus zurückgehen. Zahnärztliche Betreuung transplantierter Patienten.
Die zahnärztliche Betreuung transplantierter Patienten beinhaltet mehrere wichtige Punkte: klinische und röntgenologische Untersuchung, Dokumentation und Diagnosesicherung, professionelle Zahnreinigung, individualisierte Mundhygieneinstruktion und Remotivation, konservierende Sanierung, chirurgische Sanierung, Einbindung in Recall-Programme, interdisziplinäre Berichterstattungen. Die Etablierung eines effektiven standardisierten Oralhygieneprogramms mit und ohne Hilfsmittel wie Mundspüllösung oder bestimmte Zahnbürsten als Präventionsmaßnahme der Plaque bzw. der medikamenteninduzierten Gingiva-Hyperplasie bei immunsupprimierten und Endokarditis-prophylaxepflichtigen Kindern nach Herztransplantation sollte demnach zur Norm in der zahnärztlichen Praxis werden. Die häusliche Mundhygiene durch den Patienten sollte alle Maßnahmen der individuellen Mundhygiene umfassen. Mindestens zweimal täglich für mindestens 2 Minuten Verwendung einer elektrischen oder Handzahnbürste. Verwendung von Zahnseide und oder Interdentalbürsten. Einsatz von Mundspülungen. Einmal pro Woche Verwendung eines fluoridhaltigen Gels. Die Behandlungsmöglichkeiten der MGH reichen von der konservativen, nichtchirurgischen Therapie bis hin zur chirurgischen Exzision der Wucherungen. Die nichtchirurgische Therapie umfasst alle Formen der bereits genannten Mundhygiene und Plaquevermeidung. Dabei können aus zahnärztlicher Sicht Maßnahmen wie Zahnreinigungen, Scaling, eine Verordnung CHX-haltiger oder Zinnfluorid-haltiger Mundspülungen oder eine Ernährungsberatung indiziert sein. Der Einhaltung der Antibiotikaprophylaxe muss dabei Sorge getragen werden. Bei einer nur geringgradigen Ausprägung der MGH ohne Einschränkung der Kaufunktion und gut durchführbarer Mundhygiene sollte die Entscheidung einer chirurgischen Intervention mit dem Patienten getroffen werden. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit er sich zum Beispiel durch Durchbruchsstörungen im Frontzahnbereich ästhetisch beeinträchtigt fühlt und eine chirurgische Korrektur wünscht. Sobald die Kaufunktion und die Durchführung einer suffizienten täglichen Mundhygiene nicht mehr gewährleistet sind, sollte interveniert werden, wenn nicht durch eine Änderung der Medikation eine Remission der MGH erreicht werden kann. Dabei stellt dann die chirurgische Exzision, die Gingivektomie, die Therapie der Wahl dar.
Durchführung der Gingivektomie.
Die Gingivektomie beginnt zunächst mit der Lokalanästhesie. Nach Injektion in die Umschlagfalte, um eine Terminalanästhesie zu erreichen, wird zusätzlich mit leichtem Druck direkt in die zu gingivektomierenden Papillen injiziert, damit diese während der Operation blutleer sind. Mit der Markierungspinzette werden marginal und auch papillär Blutungspunkte gesetzt, die den Verlauf des Taschenfundus auf der Gingiva erkennbar machen. Eine Parodontalsonde durchsticht die Gingiva unter einem Winkel von 45 Grad von apikal her gegen den Taschenfundus. Auf diese Weise wird die Inzisionslinie für den geforderten Gingivektomieschnitt markiert, welche innerhalb der angewachsenen Gingiva liegen muss. Die Mukogingivalgrenze wird dabei nicht tangiert. Im Anschluss an die Entfernung des Exzidates erfolgt die Reinigung und Glättung der Zahnoberfläche. Auf diese Weise wird eine bioakzeptable Oberfläche für die neu zu bildende Gingiva geschaffen und gleichzeitig die Plaquebesiedelung erschwert. Die Inzisionslinie bzw. der Wundrand bleibt trotz Schrägschnitt sichtbar kantig und sollte anschließend mit einem Elektrotom gebrochen werden. Das oberflächlich koagulierte Gewebe wird abgeschabt und somit die Kante weiter abgerundet. Durch den Eingriff entsteht eine relativ ausgedehnte offene Wunde, die zur Vermeidung einer Wundinfektion mit einem Verband für einige Tage abgedeckt werden muss.
Antibiotikaprophylaxe.
Vor invasiven Eingriffen sollte bei organtransplantierten und damit immunsupprimierten Patienten analog zur Endokarditis-prophylaxe-pflichtigen Patientengruppe die einmalige präoperative Gabe von Antibiotika zur Vermeidung einer Bakteriämie sichergestellt werden. Dabei sollten allgemeine Kontraindikationen und die Dosierung in Zusammenarbeit mit dem betreuenden Arzt besprochen werden.
Kave. Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren- oder Leberfunktion oder bekannten Allergien gegen medikamentöse Wirkstoffe ist besondere Aufmerksamkeit geboten.
Ein erhöhtes Risiko ist dabei bei folgenden Behandlungsmaßnahmen gegeben: Zahnextraktion, operative Zahnentfernung, Wurzelspitzenresektion, parodontale Behandlungsmaßnahmen, dentale Implantation und Replantation, Endodontie mit Aufbereitung, Anlage von kieferorthopädischen Bändern, intraligamentärer Injektion. Ziel der einmaligen Gabe eines antibiotischen Wirkstoffes ist es, bei immunsupprimierten Organempfängern sowohl das Streptokokkenrisiko als auch das Risiko der anaeroben Bakteriämie abzudecken. Dabei gilt es, analog der Leitlinien der Endokarditis-Prophylaxe entsprechender Fachgesellschaften, das Antibiotikum 60 Minuten vor der geplanten Behandlung einzunehmen. Welcher Wirkstoff bei den Patienten eingesetzt wird, hängt neben möglichen Allergien auch von der Keimzahl und der Art der Infektion ab.
Fazit:
Transplantierte Patienten sind zur Vermeidung von Abstoßungsreaktionen oder anderen Komplikationen lebenslang auf immunsupprimierende Medikamente angewiesen. Diese Immunsuppression geht mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit einher, an einer bakteriellen Infektion zu erkranken. Durch eine zahnärztliche Sanierung der Mundhöhle vor der Transplantation kann erreicht werden, dass kurz- und mittelfristig die Manifestation von oralen und perioralen Entzündungen reduziert wird. Für einen langfristigen Erfolg bzw. zahnmedizinischen Gesundheitszustand ist die Einbindung in ein engmaschiges Recall-Programm unverzichtbar. Die rechtzeitige Einnahme der Antibiose vor einem zahnärztlichen Eingriff zur Prophylaxe einer Bakteriämie ist eine Conditio sine qua non. Dabei sollte der entsprechend geeignete Wirkstoff mit dem behandelnden Arzt unter Berücksichtigung eventueller weiterer Organfehl- bzw. Organunterfunktionen abgesprochen werden.